Ja, ich weiß nicht, wie Sie zu diesem Danklied stehen, das man in den 80er Jahren nach meinem Geschmack öfter gehört hat, als man es wollte. Ich vermute, die Antwort hat viel damit zu tun, welche Geschichte Sie persönlich mit dem Danken verbinden. Möglicherweise eine Kindheitssituation, wo die Eltern gesagt haben, jetzt bedank dich doch endlich mal bei der Tante für die dollen Häkelstrümpfe, die sie dir mitgebracht hat. Da hatte man dann so einen inneren Widerwillen, weil man sich eigentlich dachte, Mensch, hätte die Tante mir was geschenkt, was mir so Freude gemacht hätte, was ich mir gewünscht habe, nicht? Dann hätte ich mir diesen Dank auch viel authentischer abbringen können. Hätte ich mich gefreut, aber jetzt ist das so ein Hängen und Würgen, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Fortan ist dann das Thema Danken irgendwie so mit gemischten Gefühlen belegt. Für mich kam das Thema Dank ausgerechnet durch einen Bestseller aus der ESO-Szene wieder, aus der betulichen Rumpelkammer heraus. Da gab es nämlich in meinem Umfeld plötzlich manchen, der auf einmal unerwartet das Danken ganz wichtig fand. Da hat nämlich die Australierin Rhonda Byrne das Buch The Magic geschrieben. Danken war nun nicht mehr mopsig, nein, Danken war jetzt cool. Das Buch ist im Bereich des positiven Denkens angesiedelt und Danken spielt hier eine besondere Rolle. Hier wird Danken nicht pflichtgemäß hinter sich gebracht, sondern es wird zelebriert. Du nimmst abends vor dem Einschlafen deinen Zauberstein, gleichsam den Stein der Weisen in die Hand und sagst, danke für den Tag. Und du genießt die positiven Kräfte, die von diesem Wort ausgehen. Und du hast übrigens auch schon über den Tag verteilt 47 Mal Danke gesagt für all die Dinge, die du gerne hättest, aber noch gar nicht hast. Denn du schaust auf sie, als hättest du sie schon. Danke für die bezahlte Rechnung nach dem Totalschaden meines Autos. Danke, dass meine verhasste Kollegin jetzt endlich dieses neue Jobangebot in Sibirien angenommen hat. Nicht die autosuggestive Sicht auf die Dinge soll dann eine beispiellose Lawine von Karrierechancen, einem zulaufenden neuen Freunden und Schönheit lostreten, weil du plötzlich neu auf die Dinge schaust. Und zumindest für Frau Byrne ist diese Lawine dann auch tatsächlich ins Rollen gekommen. Sie hat das Buch nämlich millionenfach verkauft und dafür vermutlich auch ergeben Danke gesagt und im Klappentext sogar bereitwillig mitgeteilt, wo sie das Ganze her hat oder zumindest herzuhaben glaubt. Ich zitiere, seit mehr als 2000 Jahren hat man die Worte eines heiligen Textes missverstanden. Fast alle, die sie gelesen haben, haben sie verdreht und mit einem Geheimnis umgeben. Nur ganz wenige Menschen haben im Laufe der Zeit begriffen, dass diese Worte ein Rätsel sind, ein Rätsel, das von uns gelöst werden will. Wenn sie einmal seinen Schleier gelüftet haben, wird ihnen die ganze Welt neu erscheinen. In The Magic enthüllt Rhonda Byrne, wer sonst, dieses geheime Wissen der ganzen Welt und es wird auch ihr Leben verändern. Großartig, oder? Ja, religiöser Text, 2000 Jahre alt, was könnte das sein? Ja, klar, die Bibel. Ich wünsche nun, ich könnte jetzt sagen, das war der bestverkaufte Bibelkommentar der Welt. Kauft euch das Buch und werdet glücklich. Ja, so leicht ist es dann doch nicht. Denn die biblische Sicht auf das Danken ist noch mal ein bisschen anders. Da schauen wir jetzt mal drauf. Aber ich kann so viel festhalten, es stimmt schon, Danken hat eine geradezu magische Kraft, Wirklichkeit zu verändern. Da ist schon was dran. Und wie das geschieht, den kommen wir vielleicht mit einer Geschichte aus der Bibel, aus dem Neuen Testament vom Evangelisten Lukas, ein bisschen besser auf die Spur. Ich lese. Als Jesus in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von fern und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. So, 10 Leuten geschieht was Gutes und einer kehrt zurück und sagt Danke. Einer, der offensichtlich weiß, an wen er sich wenden kann. Einer, der weiß, worauf es ankommt, was notwendig ist, wer seine Not gewendet hat. Das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Wer nicht weiß, wer Jesus ist und dass Gott derjenige ist, ohne dessen Willen nichts geschieht, der wird möglicherweise nach seiner Heilung sagen, joa, Schwein ihr habt, ne? Nochmal Jott gejange. Oder das war Zufall oder die Gene oder mein persönliches Einhorn oder was auch immer. Und nur wer erkennt, dass alle gute Gabe kommt her von dem Gott im Himmel, der weiß, an wen er sich wenden kann. Der hat ein Gegenüber, dem er seine Freude oder auch Erleichterung mitteilen kann. Aber was an diesem Dank ist nun lebensverändernd? Was ist das Magische daran? Jesus sagt ja zu dem dankbaren Geheilten, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Was bedeutet das? Es sind ja alle 10 gesund geworden, nicht nur der, der sich bedankt hat. Offensichtlich sieht Jesus hier einen Mehrwert, eine Differenz zu den anderen Geheilten. Zu wissen, wem ich mein Gesundsein verdanke oder gesund werden, das ist offensichtlich ein Plus aus Jesu Sicht. Vielleicht ist das so ein bisschen ähnlich wie beim Arzt. Wenn ich mich wegen einer seltenen Krankheit so durch die diversen Arztpraxen und Krankenhäuser quäle und ich finde dann bei einem dieser Ärzte Heilung, dann merke ich mir doch diesen Namen, damit ich im Zweifel wieder dorthin gehen kann. Denn Gesundheit ist ein seltenes Gut, also ist es gut zu wissen, wo man sie erlangen kann. Genau deshalb stimmt diese Geschichte nachdenklich. Es ist ja nicht weiter verwunderlich, wenn einer, der Gott nicht dankt, also wenn der das nicht tut, weil er an keinerlei göttliche Existenz glaubt, also mit Gott nicht rechnet, aber alle anderen, die ja eigentlich schon bejahen würden, dass es da oben jemanden gibt, wie kann das sein, dass so viele von denen, ich sag mal, dass ich mir das nicht merke und nicht dorthin zurückkehre, obwohl ich weiß, wer mich geheilt hat? Woran liegt das, wenn dieser Dank ausbleibt? Ist Gottes Hilfe selbstverständlich? Betrachten wir das vielleicht sogar als gutes Recht, dass wir all das haben, was wir haben? In welchen Fällen wende ich mich überhaupt an Gott? Wenn es brennt, wenn ich nicht weiter weiß? Man erkennt an solchen Dingen, was für ein Gottesbild wir haben, wer Gott für uns eigentlich ist und was wir von Gott erwarten. Ist er so eine Art Feuerlöscher, eine Risikolebensversicherung, die einspringt, wenn uns das Chaos zu überrollen droht? Der geräuschlose Dienstleister im Hintergrund, der im Fall der Fälle in meinem Sinne handelt? Und tut er all dies in einer Welt, die aber im Wesentlichen so auf Autopilot läuft und nur von Zeit zu Zeit so gewisse Regelungsschwierigkeiten hat, wie meine Heizungsanlage vielleicht, wo ab und zu dann der Monteur mag vorbeikommen, weil es irgendwie mit der Warmwasseraufbereitung nicht läuft. Dann tritt der Versicherungsfall ein, nicht so in der Art. Nochmal, Jesus sagt zu dem einen, dein Glaube hat dich gerettet. 10 sind gesund geworden. Aber einem war darüber hinaus Kraft seiner Anerkenntnis des Heilands, um mal dieses altertümliche Wort zu bemühen, geholfen. Der hat Heil erfahren. Er hat durch seinen dankbaren Glauben eine Beziehung geknüpft zu dem, dem er diese Gesundheit verdankt. Gesundheit an sich ist also gar nicht das höchste Ziel, sondern das eigentliche Ziel lautet, mit dem verbunden zu sein und von dem neu in dieses Leben gestellt worden zu sein, der es uns schenkt. Das Missverständnis, dass mit der wiedererlangten Gesundheit alles geschehen sei, ist in etwa so, als ob man beim Vorbeifahren an so einer Tankstelle sagen würde, hoffentlich gehen die Benzinpreise wieder runter, denn wir wollen ja alle tanken. Blödsinn, niemand will tanken, wir wollen fahren, nicht? Zur Arbeit, in den Urlaub, zu Freunden, in den Expo-Wahl. Darum tanken wir. Wir tanken doch nicht, weil wir so gerne Benzoldämpfer einatmen oder die Digitalsäule an der Tanksäule begeistert hochschnellen sehen wollen. Und wir streben auch nicht nach Gesundheit um der Gesundheit willen, sondern weil wir leben wollen, weil wir wollen gut leben, aus vollen Zügen leben. Dazu hilft Gesundheit. Aber das Danken ist der Schlüssel dazu, dass wir mit der Gesundheit dann auch das Richtige anfangen. Wer dankt, tut das Richtige, weil er sich auf Gott ausrichtet, weil er sich auf den ausrichtet, der ihm diese Gesundheit verliehen hat. Und weil er im Blickkontakt zu Gott, zur Quelle des Lebens, dann nicht so leicht auf Dinge schielt, die diesem Leben schaden, die es in Frage stellen. Und weil Jesus uns kennt, weil er weiß, dass wir Menschen ein Riesentalent dafür besitzen, falsch abzubiegen, sagt er zu dem Geheilten nicht nur, das ist aber echt nett, dass du zum Dankesagen zurückkommst. Das wird dir ein entspanntes Gefühl verleihen, wenn du zukünftig wieder allein vor dich hinwurstelst. Sondern er sagt, dass du jetzt hier bist, das ist nicht nur ein nice to have. Es hat dich gerettet. Wenn du weißt, wo es das Leben gibt, dann wirst du dich nicht in Dingen verlieren, die dich das Leben verpassen lassen. Wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, dass der Dank tatsächlich geradezu magische Verwandlung unserer Perspektive auf diese Welt zur Folge hat. Und zwar für ein vertrauensvolles Leben in der Gegenwart, aber auch mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Dank der Gewissheit, dass wir durch Gottes rettendes Eingreifen in der Vergangenheit jederzeit gehalten sind. Insofern geben wir The Magic recht. Danken beeinflusst unsere Lebensperspektive im Umgang mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Wirklichkeit verändert sich. Das Leben wird von einer Last zu einem Geschenk. Ich denke aber, dass es beim Danken der Glaube ist, der hier einen entscheidenden Perspektivwechsel ermöglicht. Menschen geraten bei Geschenken ja schnell in so eine Tauschlogik. Du hast mir was geschenkt, dann muss ich ja jetzt irgendwie auch eine Gegenleistung erbringen. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich zumindest artig Danke sagen, wie bei der Tante mit den blöden Stricksocken. Aber was willst du Gott zurückgeben, wenn der dir deine Gesundheit und damit dein Leben neu schenkt? Da gibt's keinen realen Gegenwert, den wir anbieten können. Und dann merken wir möglicherweise, dass da hinter dem Leben einer steht, der nicht nur ständig irgendwie Geschäfte machen möchte mit uns und guckt, wie du ihm nützlich sein kannst, sondern der dir allen Ernstes einfach was schenkt, weil er dich liebt und möchte und will, dass du vorankommst. Und wenn du dann wild rumruderst und herumstotterst von wegen, ich muss das ausgleichen, ich muss das irgendwie wettmachen, muss auch was tun, wie ich halt immer irgendwas tun muss, dann sagt dieser Gott dir, dieses Geheimnis, das hinter unserer Welt steht, lass mal stecken. Das ist Gnade. Ich bin halt so. Ich gebe, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Menschen zu beschenken, das ist mein Ding. Und wer diese Erfahrung dann öfter macht, der erkennt möglicherweise ein Muster in seinem Leben. Der merkt, ja, das stimmt, wir empfangen, wenn wir genau hinschauen, unendlich viel mehr, als wir geben. Und bei diesem Gedanken kommen mir die Gefängnisbriefe von Dietrich Bonhoeffer in den Sinn, wie der da so mit Mitte, Ende 30 im Militäruntersuchungsgefängnis in Berlin-Tegel einsitzt, nachdem ihm die Gestapo verhaftet hat. Und dann, wenn man sich dann so in den hineinversetzt, in was für einer Gestimmtheit muss der gewesen sein? Der Blick zu dem Zeitpunkt auf ein abgerissenes, auf ein abgebrochenes Leben zurück, in jeder Hinsicht. Berufliche Karriere zerstört, Familiengründung abgebrochen, keine Kinder, die Hinrichtung vor Augen, nicht mal 40 ist er geworden. Auch sonst geht alles schief, nicht? Auch in dem Widerstandskreis um Stauffenberg, an dem er beteiligt war, ist ja mehr schief gegangen, als nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit hätte schief gehen dürfen. Wie stellt man sich einen Menschen vor, so kurz vor seinem Tod? Ich meine, wir hätten doch jedes Verständnis für eine absolute Hiob-Frömmigkeit, die fragt, die zweifelt, die klagt. Und diese ungeheure Schieflage vor Gott zur Anklage bringt, zwischen dem, was er getan und dem, was er gewollt hat. Und dem, was er letztlich bekommen hat. Er aber schreibt Folgendes. Schreibt das an seine Eltern. Im normalen Leben wird es einem oft ja gar nicht bewusst, dass der Mensch überhaupt unendlich viel mehr empfängt, als er gibt. Und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht. Finde ich für Bonhoeffers Leben einen unerwarteten und ja unglaublichen Satz. Weil er ja nach menschlichem Ermessen unendlich viel weniger bekommt, als man jetzt denken würde, was annähernd gerecht gewesen wäre. Und er fährt fort, man überschätzt wohl leicht das eigene Wirken und Tun in seiner Wichtigkeit gegenüber dem, was man nur durch andere geworden ist. Frag mich, wie ist Bonhoeffer zu derart kontraintuitiven Gedanken gekommen? Wie entwickelt er eine solche Dankbarkeit? Dankbarkeit für sein Leben, für die Freundschaften, die ihm geschenkt worden waren, für die Familie. Selbst für das Ergehen in der Haft ist er noch dankbar. Wir wissen, dass Bonhoeffer in der Gefängniszeit unheimlich viel gesungen hat. Er hat die alten Choräle von Lob und Dank Gottes nicht rauf und runter gesungen. Er hat sie in seinem Herzen auswendig bewegt. Und das war offenbar ein zentraler Bestandteil seiner christlichen Frömmigkeit. Nicht einfach darauf zu vertrauen, dass dieser Tauschhandel aus Gabe, Gegengabe, Geschenk, Dankbarkeit einfach so funktioniert. Offenbar gehört es zur christlichen Frömmigkeit dazu, dass man schlicht damit rechnet, dass sich Dankbarkeit nicht von selbst versteht, sondern dass es so eine Art, ich nenne das jetzt mal Ilsebill-Virus in der Welt gibt, also ich spiele an dieses Märchen vom Fischer und seiner Frau, so eine Unfähigkeit, das Gute im eigenen Leben zu sehen, eine Blindheit für das tatsächliche Glück und so eine ja ungeheure Schnelligkeit im geistigen Verzehren des Guten. Die Unfähigkeit unserer Seelen, sich genährt und gesättigt zu fühlen, was ja die emotionale Seite der Dankbarkeit ausmacht. Diese erschreckende Halbwertzeit, dass wir nicht in der Lage sind, offenbar in unserem Gedächtnis und Bewusstsein das festzuhalten, was uns an Gutem geschenkt worden ist. Und für Bonhoeffer, das kann ich nach all der Beschäftigung mit ihm sagen, dürfte sein intensiver Bibelumgang und seine Liederpraxis, also eine bestimmte Form von geistlicher Übung, das Trainingsfeld gewesen sein, das ihn auf diese harte Zeit vorbereitet hat. Dass er dadurch eine ja Bewusstseinsschule durchlaufen hat, um aufmerksam zu achten auf das Gute, auf das Wertvolle, auf das Heile in seinem Leben. Und er hat darin auch dies gelernt, dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht. Es gibt ja dieses volkstümliche Sprichwort, wer dankt, empfängt doppelt, vielleicht sogar dreifach oder vierfach, nämlich, weil in der Dankbarkeit das, was gegeben ist, das, was von Gott kommt, das, was wertvoll ist, wieder und wieder zum Leuchten gebracht wird und dabei wirklich die Seele tröstet und satt und heil macht. Das sogar in schwerer Zeit. Freilich hat Bonhoeffer riesigen Schmerz zu tragen. Er ist von der frisch Verlobten getrennt, die Freunde in Kriegsgefahr, die Eltern in Not. Und doch schreibt ihr Sohn, je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht mehr wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Dankbarkeit verwandelt auch die Qual an Verlust in stille Freude. Und ich finde, diese Verwandlungskraft der Dankbarkeit ist eine große Entdeckung christlicher Frömmigkeit, biblischen Glaubens. Das wiederzuentdecken, dem Raum zu geben im eigenen Leben, ich denke, darauf liegt große Verheißung. Ich glaube nicht, dass wir dabei The Magic so viel lernen können, vielmehr vielleicht bei den Wüstenvätern, die im Grunde so eine Art vormoderne monastische Bewegung waren. Die haben eine geistliche Übung entwickelt, die hilft, Dankbarkeit im Alltag ganz natürlich einzuüben. Diese Übung nennt sich Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Das ist so eine Art Tagesinventur, die man am Abend machen kann. An den 5 Fingern unserer Hand kann man sich die Sache ganz gut ableiten. Wir fangen mal mit dem kleinen Finger an. Also erstens, wir kommen in die Gegenwart Gottes. Der Alltag mit all dem, was nach mir greift, den lasse ich bewusst fahren. Ich erlebe bewusst meinen Atem, ich bin einfach da. Und ich weiß, dass Gott jetzt auch da ist und mich mit seinem liebenden Blick ansieht. Und es mag sein, dass ich mich in seiner Gegenwart klein fühle, macht aber nichts, er ist da. Zweitens, wir sprechen ein kurzes Gebet und bitten um Gottes Geist, darum, dass wir mit ihm verbunden sind, darum der Ringfinger. Und aus dieser Verbundenheit mit Gott heraus bitten wir Gott, lass mich doch diesen Tag mal mit deinen Augen sehen. Nicht nur mit meinen eigenen, ja, die so Problem, die so defizitorientiert sind, sondern zeig mir einfach mal die Geschenke dieses Tages. Vielleicht sind sie mir gar nicht aufgefallen. So, jetzt kommt der Mittelfinger. Wir lassen den Tag seit unserem Aufstehen nochmal an uns vorbeiziehen. Jeder Tag birgt so Momente, die in der Erinnerung bei uns so Resonanzen erzeugen, gute, aber auch schlechte. Da geht manches einfach viel zu schnell, nicht? Da kamen irgendwelche Gefühle aus der Tiefe hoch, konnten wir uns aber in dem Moment nicht drum kümmern. Die haben wir vielleicht auch weggeschlossen, nicht? Weil wir sie unangenehm fanden, nicht? Und wir bleiben jetzt einmal einen Moment bei diesen Gefühlen stehen, ohne zu bewerten, ohne zu urteilen. Also der Mittelfinger bleibt entspannt und erkennen, dass sie auch zu diesem Tag gehören. So. Vierter Punkt, Zeigefinger. Wir schauen nun gleichsam mit den Augen des Herzens auf diesen Tag. Lassen uns zeigen, was für unsere jetzige Lebenssituation dran ist. Was bestimmt mich? Was liegt oben auf? In welcher Richtung bin ich gerade herzensmäßig unterwegs? So, bleibt der 5. Finger. Daumen hoch, wir setzen unsere Gefällt mir's unter die einzelnen Episoden dieses Tages. Wir danken. Wir sagen und machen uns bewusst, was ist mir heute alles geschenkt worden? Wo habe ich Gottes Spuren festgestellt? Auch ein ganz normaler Tag, das kann ich aus Erfahrung sagen, kann mir persönlich zu einer guten Botschaft werden, zu einem Geschenk, das ich vorher noch gar nicht als ein solches identifizieren konnte. Und das Ganze kann man dann auch mal abschließen, nicht? Die Hand hat 5 Finger, kann man auf sein Herz legen und dann noch einmal Gott bitten darum, dass er das in unserem Leben fruchtbar werden lässt. All das können wir gleich auch, kommt ja gleich, nicht die Zeit des Gebets, können wir damit hineinnehmen. Vielleicht nutzen Sie die stille Zeit, um das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit einfach mal auszuprobieren. Keine Notwendigkeit zur Vollständigkeit in der kurzen Zeit. Vielleicht können Sie trotzdem was von dieser magischen Verwandlungskraft der Dankbarkeit erleben und bald schon sagen, ja, das Leben ist trotz allem, was da an Schwerem ist und auch bleibt. Eigentlich ist das Leben ein Geschenk. Amen.